Hallo und schön, dass du da bist. Ich bin Wiebke und ich heiße dich wie immer ganz herzlich willkommen hier in meinem Podcast Stories of Unfolding. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Und zwar möchte ich heute endlich einmal etwas ausführlicher über die Kohärenzarbeit sprechen. Das heißt über die Kohärenztherapie und das Kohärenzcoaching, in dem ich mich seit über einem Jahr in der Ausbildung befinde. Und ich bin persönlich absolut überzeugt und begeistert von dieser Therapieform, die sehr neuartig ist, ganz stark auch neurowissenschaftlich fundiert ist. Und da mich in den letzten Monaten und Wochen schon immer wieder Fragen von euch erreicht haben zum Thema Kohärenz, dachte ich mir, ich nehme jetzt endlich einmal eine ganze Podcast-Folge auf, wo ich euch ganz in Ruhe erzählen werde, worauf die Kohärenztherapie sich bezieht, was so die wichtigsten, ja, Grundannahmen sind dieser Therapieform, wie sie wirkt und wie du dir so eine Kohärenztherapie oder Kohärenzcoaching-Sitzung vorstellen kannst. Und ich würde sagen, wie immer starten wir auch einfach direkt rein. Ja, und wie eben schon gesagt, ich befinde mich jetzt seit über einem Jahr in der Weiterbildung und freue mich sehr, dass ich eben auch seit einer gewissen Zeit Kohärenzcoaching anbieten darf. Und ich bin absolut begeistert von dieser Herangehensweise. Ich habe mich sehr schnell sehr zu Hause gefühlt in der Kohärenzarbeit, auch beim Kohärenzinstitut in Deutschland, wo ich auch schon beim Symposium unter anderem dabei war in Köln letztes Jahr. Die Community ist unglaublich liebevoll und warmherzig und gleichzeitig auch sehr, sehr committed, was das Weitertragen der Kohärenzarbeit angeht. Und irgendwie habe ich mich sehr schnell am richtigen Ort gefühlt und es hat sich wie so ein Homecoming angefühlt im Bereich meiner Weiterbildungen, weil ich das Gefühl hatte, dort endlich einen Platz gefunden zu haben, wo ich mich mit meinen Gedanken, mit meinen Werten, auch mit meinen bisherigen Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen, weil ich mich mit all dem dort sehr, sehr wohlgefühlt und sehr gesehen gefühlt habe. Und auch in den Sitzungen, die ich in den letzten Monaten bereits geben durfte und wo ich die Kohärenzarbeit bereits anwenden durfte, habe ich bereits erkennen können, wie kraftvoll diese Arbeit wirklich in der Praxis ist. Und ich hatte die ein oder andere Sitzung, wo ich im Nachgang wirklich dachte, wow, Wahnsinn, wie kraftvoll diese Arbeit wirklich sein kann und wie viel sie in so kurzer Zeit bewegen kann. Und das haben mir meine Klientinnen auch bestätigt durch das, was sie mir gefeedbackt haben nach der Sitzung. Und deswegen möchte ich, wie gesagt, heute ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema. Ich möchte dir einen Überblick geben darüber, wie die Kohärenzarbeit entstanden ist, wo sie entstanden ist, was so die Grundpfeiler der Kohärenzarbeit sind, wie sie wirkt, was das Behandlungsspektrum ist und wie du dir eben so eine Sitzung auch vom Ablauf her vorstellen kannst. Und das bedeutet eben, dass die heutige Folge auch eher informativer Natur ist. Aber ich hoffe, dass es für dich spannend ist und es ist einfach auch eine schöne Einführung in einen ganz, ganz wichtigen Teil meiner Arbeit, der zukünftig einfach auch nur noch größer und wichtiger werden wird. Genau. Es kann sein, dass es zwischendrin ganz schön komplex wird heute, weil ich auch auf gewisse neurowissenschaftliche Prozesse eingehen werde, auf die sich die Kohärenztherapie einfach sehr stark beruft. Und ich hoffe, es ist spannend für dich. Und ich würde sagen, wir starten einfach rein. Und wie immer beginne ich ganz am Anfang mit einer Definition, mit einer Erklärung, was die Kohärenztherapie im Kern eigentlich bewirkt, beziehungsweise wie man Kohärenztherapie oder die Kohärenzarbeit im Allgemeinen beschreiben könnte. Im Allgemeinen könnte man sagen, dass die Kohärenztherapie eine erfahrungsbasierte Kurzzeittherapie ist, die wirklich auf den neuesten neurowissenschaftlichen Erkenntnissen beruht und die darauf abzielt, transformative, anhaltende Veränderungsprozesse einzuleiten. Vielleicht schon mal kurz eine Anmerkung zum Wort Kurzzeittherapie. Das bedeutet einfach, dass die Kohärenztherapie bereits nach wenigen Sitzungen wirklich große Erfolge in Anführungsstrichen mit sich bringen kann. Und gleichzeitig ist aber natürlich jeder Prozess hochindividuell, was eben auch bedeutet, dass man im Voraus generell nie sagen kann, wie viele Sitzungen wirklich notwendig sind, um die gewünschte Veränderung zu begleiten und wirklich auch im System des Klienten, der Klientin zu verfestigen. Ja, also das nur schon mal so als Randnotiz, dass, wie gesagt, in kurzer Zeit große Veränderungen möglich sind, aber dass dies natürlich auch immer davon abhängt, welche Themen, welche Herausforderungen die jeweilige Person mit in die Therapie bringt. Entwickelt wurde die Kohärenztherapie von Bruce Ecker, einem US-amerikanischen Psychologen und Psychotherapeuten. Und ich hatte letztes Jahr die Ehre und durfte Bruce zumindest über einen Zoom-Call kennenlernen und live erleben. Und ich kann wirklich sagen, dass er eine so, so inspirierende Persönlichkeit ist. Zum einen ist er total bodenständig und freundlich und nahbar und lustig und gleichzeitig aber hochintelligent und extrem hingebungsvoll und motiviert, diesen Ansatz mehr in die Welt zu tragen, dieses Wissen zu verbreiten. Und ja, ich war wirklich vom ersten Moment an total begeistert und wusste, wie gesagt, sehr, sehr schnell, dass ich diesen Weg auf jeden Fall weitergehen möchte. Bruce Ecker hat mit zwei Kolleginnen ein Buch geschrieben namens Unlocking the Emotional Brain. Und dieses Buch ist wirklich das absolute Grundlagenbuch bzw. die in Anführungsstrichen Bibel der Kohärenztherapie. Es ist beispielsweise auch auf Amazon erhältlich. Das heißt, wenn du Interesse hast, mehr über die Kohärenztherapie zu erfahren, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dieses Buch zu bestellen. Es ist sehr komplex geschrieben, auch teilweise sehr wissenschaftlich geschrieben, aber ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Die Kohärenztherapie hat bereits in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Situationen und bei ganz vielen unterschiedlichen Symptomatiken zum Erfolg führen können, wie beispielsweise bei Depressionen, bei Prokrastination, Perfektionismus, Selbstwertthemen, Partnerschaftskonflikten, Bindungsproblemen, Stress, Abhängigkeitserkrankungen, psychosomatischen Schmerzzuständen, aber auch starken Emotionen wie Scham, Schuld, Aggression und die Liste geht noch weiter. Und man kann wirklich generell sagen, dass diese Therapieform in ganz, ganz vielen Fällen wirklich anwendbar ist und wirklich schon ganz breite positive Veränderungen und wirklich nachhaltig positive Ergebnisse mit sich bringen konnte. Und ich möchte von hier nochmal einen Schritt weitergehen und ein bisschen genauer erläutern, was jetzt genau die Kohärenztherapie von anderen therapeutischen Verfahren unterscheidet und welche Grundprinzipien die Kohärenzarbeit ausmachen. Und ich werde jetzt hier mit ein paar Fachbegriffen um die Ecke kommen, aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, um diese wirklich möglichst verständlich auch zu erklären für dich. Ein Grundprinzip der Kohärenztherapie ist die Symptomkohärenz. Und da steckt eben auch schon dieses große, wichtige Wort drin, das ja am Ende auch der Therapie ihren Namen gegeben hat, Kohärenztherapie. Und ich möchte gerne erklären, was Symptomkohärenz in der Kohärenztherapie bedeutet. Symptomkohärenz ist sozusagen eine Haltung, die beschreibt, dass die KohärenztherapeutInnen davon ausgehen, dass ein Symptom, das eine Person mitbringt, immer existiert, weil es für gewisse innere Konstrukte oder innere Anteile notwendig ist. Das heißt, noch einmal etwas allgemeiner formuliert, Symptome zeigen sich nie einfach nur so, auch wenn sie vielleicht im ersten Anschein sinnlos wirken oder störend wirken. Ja, demnach haben wir auch meistens erstmal eine Antisymptomposition. Antisymptomposition bedeutet, dass wir, vor allem wenn wir selber betroffen sind, erstmal diese Haltung haben von, oh, dieses Symptom stört und ich will nicht, dass es da ist. Es ist störend. Beispielsweise, wenn wir Ängste haben. Die Ängste wären dann das zentrale Symptom in diesem Fall. Und wir wollen natürlich, dass diese Ängste verschwinden. Wir wollen sie nicht haben. Wir empfinden sie als störend und belastend. Das wäre eine ganz natürliche und menschliche Antisymptomposition, die wir einnehmen. Symptomkohärenz wiederum bedeutet, dass wir, wenn wir mal bei diesem Beispiel mit den Ängsten bleiben, die Perspektive einnehmen und sagen, es gibt mit Sicherheit einen tiefer liegenden Grund, warum diese Ängste da sein müssen. Warum das System dieses Menschen das Symptom der Ängste produziert. Das heißt, ich wiederhole nochmal das, was ich eingangs gesagt habe. Symptomkohärenz bedeutet, dass ein Symptom existiert, weil es für mindestens ein inneres Konstrukt notwendig ist, dieses Symptom unbedingt aufrechtzuerhalten. Auch wenn es mit Schmerz verbunden ist. Ja, auch wenn die Ängste unangenehm sind. Auch wenn die Ängste belastend sind und damit ein Leid auslösen, einen Schmerz auslösen. Trotzdem gibt es einen Grund, warum das System an diesen Ängsten festhält und dieses Symptom der Ängste produziert. Das beschreibt diese Haltung der Symptomkohärenz, die eben in der Kohärenztherapie ganz, ganz, ganz zentral ist. Das heißt, Kohärenz bedeutet Sinnhaftigkeit, Stimmigkeit, dass es einen Grund für alles gibt, dass alles aus einem tieferen Alignment heraus entsteht und nichts einfach irgendwie random so da ist. Und um hier an der Stelle noch etwas Wichtiges hinzuzufügen, ich habe eben von inneren Konstrukten gesprochen, falls es dir aufgefallen ist. Ich habe gesagt, ein Symptom existiert, weil es für mindestens ein inneres Konstrukt notwendig ist, dass dieses Symptom da ist. Und vielleicht stellst du dir jetzt auch gerade die Frage, was meint Wiebke denn jetzt mit einem inneren Konstrukt? Und ich werde gleich auch nochmal ausführlicher darauf eingehen, was ein inneres Konstrukt aus der Kohärenzperspektive ist. Auf jeden Fall geht es dabei um innere Anteile, um Teile in uns, die aus irgendeinem Grund daran festhalten. Und da kommen wir zu dem, was wir in der Vergangenheit gelernt haben. Da spielt das Thema Erfahrungen mit rein. Da spielt das Thema Prägung mit rein. Und da kommen wir gleich zu einem ganz, ganz wichtigen weiteren Begriff aus der Kohärenztherapie, nämlich dem sogenannten emotional Gelerntem, dem impliziten Wissen, das immer mit einer emotionalen Erfahrung verknüpft ist. Und darauf komme ich gleich nochmal ausführlicher. Bevor ich jetzt über das Thema emotionales Wissen spreche, möchte ich nochmal ein anderes Thema einschieben. Und zwar haben wir jetzt über die Symptomkohärenz gesprochen und diese Haltung der Symptomkohärenz. Ja, man kann da wirklich von einer Perspektive auf das Menschsein sprechen. Diese Symptomkohärenz führt dazu, dass in der Kohärenztherapie nicht gegenwirkend gearbeitet wird. Was bedeutet das jetzt wiederum? Gegenwirkende Methoden in der Psychotherapie sind Methoden, mit denen sozusagen das, was sich an Symptomen zeigt, weggemacht werden soll, in Anführungsstrichen. Das heißt, wenn wir mal auf die Verhaltenstherapie schauen beispielsweise, dann wird dort meist gegenwirkend gearbeitet, indem neue Verhaltensweisen und Gewohnheiten und Denkweisen etabliert werden sollen durch Wiederholung, um sozusagen das bisherige Gedachte, das bisherige Verhalten dadurch abzulösen. Das ist etwas, was aus der Kohärenzperspektive eine gegenwirkende Maßnahme darstellen würde. Man versucht, etwas Neues zu etablieren, um damit gegen das bisherige zu wirken. Man würde da in der Psychologie von dem Prozess der Extinktion sprechen. Und die Kohärenztherapie funktioniert so nicht. Und dafür gibt es auch wiederum neurowissenschaftliche Begründungen, weil die Kohärenztherapie sich nämlich auf dem neurowissenschaftlichen Wissen stützt, dass Extinktion immer nur teilweise funktioniert. Und so stellt sich die Kohärenztherapie immer die Frage, was ist die Wurzel? Warum ist das Symptom da? Und der Anspruch der Kohärenztherapie ist der, dass an der Wurzel gearbeitet wird, um dort eine Transformation einzuleiten, sodass es eben für das System gar nicht mehr notwendig ist, das Symptom überhaupt zu kreieren. Das ist ein ganz anderer Ansatz, wo, wie gesagt, in der Tiefe gearbeitet wird und wo sozusagen mit dem Symptom gearbeitet wird. Im Übrigen ist es auch nicht nur bei der Kohärenztherapie so. Es gibt auch viele andere Therapieverfahren, die sozusagen mit dem Symptom in der Tiefe arbeiten. Aber bei der Kohärenztherapie spielt es eben eine ganz, ganz zentrale Rolle. Das heißt nochmal zusammenfassend, die Kohärenztherapie arbeitet nicht mit gegenwirkenden Maßnahmen, sondern nimmt eine Pro-Symptom-Position ein. Wir haben vorher schon von der Anti-Symptom-Position gesprochen, wo wir das Symptom weghaben wollen, wo wir sozusagen gegen das Symptom sind. Und die Kohärenztherapie nimmt immer diese Perspektive ein von, spannend, warum ist das Symptom wohl da? Lasst uns tiefer tauchen. Also immer eine Haltung der Neugierde mit diesem Anspruch, das Symptom zu nutzen, um die tiefere Kohärenz dahinter aufdecken zu können. So, von hier kommen wir jetzt nochmal zum Begriff des emotional Gelernten oder des impliziten Wissens, das wiederum diese inneren Konstrukte widerspiegelt, um die es vorher schon ging. Das, was in der Kohärenztherapie als emotional Gelerntes verstanden wird, wird in anderen Therapien beispielsweise bezeichnet als Glaubenssätze, als mentale Modelle, implizite Schemata, Anteile, Ego-States oder emotionale Konditionierung. Das heißt, es gibt also ganz viele unterschiedliche Begriffe, die aber alle im Prinzip für das Gleiche stehen. Und dieses emotional Gelernte, wir bleiben jetzt mal bei diesem Begriff, spiegelt ein unbewusstes mentales Schema wider, also ein komplexes neurologisches, über Synapsen miteinander verdrahtetes und verschaltetes Netz an Informationen. Du kannst es dir vorstellen wie so eine eigene Insel an Informationen in deinem Gehirn mit ganz vielen synaptischen Verknüpfungen. Und diese Insel an emotionalem Wissen sozusagen steht für eine wahrgenommene subjektive Wahrheit, die in sich geschlossen Sinn ergibt, die sich auf bestimmte Erfahrungen bezieht und eben für einen selbst als die Realität empfunden wird, weil es sich für einen selbst subjektiv so wahr anfühlt. Und das ist, wie gesagt, ebenfalls ein ganz zentrales Thema in der Kohärenztherapie, dass wir uns bewusst machen, dass unsere Realität, das, was wir wahrnehmen, wie wir unseren Alltag wahrnehmen, die Muster, in die wir geraten, die Symptome, die wir eben mitbringen in die Sitzung, dass diese beeinflusst sind durch das, was wir gelernt haben, dieses emotional Gelernte. Das ist eine ganz wichtige Verknüpfung, die eben auch aus therapeutischer Sicht dann genutzt wird im Prozess. Und bevor wir weitergehen, gebe ich dir vielleicht auch hier noch einmal ein Beispiel, weil du dir jetzt vielleicht die Frage stellst, was wäre denn jetzt so etwas emotional Gelerntes? Ich gebe dir, wie gesagt, gerne ein Beispiel. Eine emotionale Wahrheit, also implizites Wissen, könnte beispielsweise sein, wenn ich nicht genügend leiste, bin ich wertlos. Das ist ein schönes Beispiel für emotional Gelerntes oder auch einen Glaubenssatz, der sich, wie gesagt, auf vergangene Erfahrungen stützt, die emotional aktivierend waren und eben dadurch, dass die Situation in der Vergangenheit emotional aufwirbelnd war und vielleicht auch mit einem gewissen Stressniveau einhergegangen ist, hat es sich umso tiefer in uns, in Anführungsstrichen, eingebrannt. Genau. Und vielleicht noch eine Anmerkung dazu, ohne jetzt zu sehr in die Tiefen der Tiefen abzutauchen, aber häufig existieren auch so ganze Konglomerate an Glaubenssätzen, die, wie gesagt, so ein Gesamtkonstrukt kreieren. Um wieder zurück zum Beispiel von eben zu kommen, dieses emotionale Wissen von, wenn ich nicht genügend leiste, bin ich wertlos, könnte, wie gesagt, wiederum verknüpft sein mit einem emotionalen Wissen, das noch tiefer verankert ist, wie mein Papa legt Wert auf Leistung und ich werde alles dafür tun, von Papa gesehen und geliebt zu werden. Also nur, um dir nochmal aufzuzeigen, es ist selten auch wiederum nur ein Glaubenssatz für sich, sondern so ein ganzes Konstrukt entsteht meistens dadurch, dass sich verschiedene Teilstränge an Wissen zusammentun, also wie so eine Art Wollknäuel sozusagen mit ganz vielen Fäden und jeder Faden steht eben für einen einzelnen Glaubenssatz oder einen Teil des emotional Gelernten und dadurch entsteht dann so ein ganzes Knäuel, das eben ganz, ganz komplex ist und das man eben auch deswegen ganz behutsam und mit viel Geduld sozusagen auseinanderfriemeln darf. Ja, ich muss sagen, ich finde, dieses Bild trifft es eigentlich ganz gut. Das heißt, du kannst dir emotional Gelerntes als eine Art Wollknäuel vorstellen. Genau. Und kommen wir von hier jetzt mal zu einem der Leitsätze in der Kohärenzarbeit, wo wir jetzt auch schon zu der Frage kommen, wie läuft denn jetzt eigentlich dieser Therapieprozess ab? Der Leitsatz in der Kohärenzarbeit lautet: Finde das emotionale Wissen, das mit dem konkreten Symptom verknüpft ist, und dann begleite sanft den Prozess des Verlernens und Neulernens. Klingt erstmal easy, oder? Ist natürlich in der Praxis viel, viel komplexer. Aber es geht sozusagen darum, dass wir im Prozess gemeinsam an die Wurzel des Symptoms kommen wollen. Und die Wurzel des Symptoms ist also das emotional Gelernte. Wir wollen also verstehen, warum ist das Symptom überhaupt entstanden? Und von dort aus geht es dann ums Verlernen und Neulernen. Und das steht jetzt eben auch im Gegensatz zu dem, was ich vorher beispielsweise über die Verhaltenstherapie gesagt habe, wo man sozusagen neben dem bisherigen etwas Neues erlernt, um das Alte durch das Neue abzulösen, sondern es geht hier bei der Kohärenztherapie wirklich um ein Verlernen, sodass das Alte nicht mehr existent ist. Und da kommen wir jetzt zu einem neurowissenschaftlichen Phänomen, könnte man eigentlich schon sagen, das auch als der Prozess der Gedächtnisrekonsolidierung bezeichnet wird. Auf Englisch Memory Reconsolidation. Es gibt dazu auch neurowissenschaftliche Paper, auf die ich jetzt hier nicht genauer eingehen werde. Aber ich möchte auf jeden Fall auch ein bisschen was über diese Gedächtnisrekonsolidierung sagen, weil dieses Prinzip oder dieser Prozess wirklich von großer Bedeutung ist in der Kohärenztherapie. Genau, das heißt, zur Gedächtnisrekonsolidierung kommen wir gleich. Davor noch etwas anderes. Dieser gesamte Prozess vom Verlernen und Neulernen beschreibt eben das, was die Kohärenztherapie als wahrhaftige Transformation versteht. Nämlich, dass ungewünschte Muster, Emotionen, Gedanken oder Körperempfindungen schlichtweg nicht mehr da sind und dass sie auch nicht mehr durch das ausgelöst werden, durch das sie zuvor ausgelöst wurden. Wenn wir wieder zum Thema mit den Ängsten zurückkommen, das heißt, die Ängste sind nicht mehr da, das wäre das eine Kriterium, und die Ängste werden auch nicht mehr durch das ausgelöst, durch das sie früher ausgelöst wurden, wie vielleicht Zeitdruck oder Prüfungen oder soziale Situationen oder was auch immer. Genau, und das dritte Kriterium für nachhaltige Transformation laut Kohärenztherapie ist, dass dieser neue Zustand, also zurück zum Beispiel, würde bedeuten, dass keine Ängste mehr präsent sind, ja, das wäre dann der neue Zustand, dass dieser dann auch ohne Anstrengung aufrechterhalten werden kann. Das heißt, dass nicht täglich irgendwelche gegenwirkenden Dinge praktiziert werden müssen, damit die Ängste nicht mehr aufkommen, sondern dieser neue Zustand ist einfach da. Und dafür muss dann nichts mehr proaktiv getan werden. Das sind die drei Kriterien für Transformation laut Kohärenztherapie. Und die Kohärenztherapie sagt eben, dass diese Transformation nur dann stattfindet, wenn dieser Prozess der Gedächtnisrekonsolidierung passiert. Okay, und jetzt kommen wir zur wahrscheinlich größten Herausforderung hier für mich in dieser Podcast-Folge. Ich versuche jetzt wirklich so verständlich und simpel wie möglich diesen Prozess zu erklären. Kurz vorab, ich bin keine Neurowissenschaftlerin. Das heißt, es mag sein, dass ich jetzt hier nicht die perfekten Begriffe nutze, aber ich versuche es einfach verständlich darzustellen. Also, der Prozess der Gedächtnisrekonsolidierung ist sozusagen der Beweis auf neurowissenschaftlicher Ebene, dass es möglich ist, Altes, emotional Gelerntes durch eine neue Wahrheit auszutauschen. Das heißt, dass wir Glaubenssätze wirklich transformieren können. Dass das, was sich bisher als so wahr angefühlt hat, dass wir das wirklich loslassen können und durch eine neue, gefühlte, verkörperte Wahrheit ersetzen können. Das ist möglich. So wichtig ist nochmal, dass es natürlich nicht darum geht, die Erinnerung per se auszutauschen, aber die emotionale Erinnerung bzw. das, was wir auf emotionaler Ebene in uns abgespeichert haben, über unseren Selbstwert, über das, was wir sollten, müssten, all diese Bedingungen, ja, all diese limitierenden emotionalen Wahrheiten von ich bin nicht gut genug, weil oder ich sollte XY, um geliebt zu werden, um gesehen zu werden und so weiter und so fort. All das können wir sozusagen verlernen. Und vielleicht nochmal so als weitere Insight. Diese emotionalen Learnings, diese Glaubenssätze oder wie auch immer du es für dich nennen möchtest, die sind ja irgendwann in der Vergangenheit zu einem bestimmten Zeitpunkt entstanden. In einer bestimmten Situation, wo wir eine bestimmte Erfahrung gemacht haben, die uns so geprägt hat, weil sie uns damals irgendwie so bewegt hat, dass es sich unbewusst in uns abgespeichert hat. So, das heißt, eine Erfahrung aus der Vergangenheit ist verknüpft mit diesem emotionalen Wissen. Das heißt, wir haben dieser Erfahrung eine emotionale Bedeutung zugewiesen. Und diese emotionale Bedeutung können wir transformieren. Bedeutet also, die Erinnerung an die Situation bleibt natürlich erhalten. Wir löschen keine Erinnerungen aus, aber wir können diese emotionale Bedeutung transformieren, um ein neues Maß an innerer Freiheit zu erlangen. Genau, und dafür gibt es wirklich neurowissenschaftliche Erklärungen. Das heißt, ich habe vorher schon gesagt, dieses emotionale Wissen ist abgespeichert in bestimmten neuronalen Netzwerken, ja. Und diese neuronalen Netzwerke, diese Verknüpfungen im Gehirn, die können reaktiviert werden, indem wir uns mit dieser Erfahrung von damals verbinden, noch einmal in diese Situation hineingehen. Das heißt, dieses emotionale Schema muss noch einmal reaktiviert werden, indem wir nochmal wirklich auf der Erfahrungsebene in diese Situation von damals hineingeleitet werden. Und dann gleichzeitig darf eine gegensätzliche Erfahrung eingeladen werden, eine neue Erfahrung, durch die ein Mismatch kreiert wird, wo der alte Glaubenssatz an die Oberfläche gekommen ist, das bisherige emotional Gelernte. Und im gleichen Moment holen wir in den gleichen Space eine gegenwärtige Erfahrung, die uns sozusagen das Gegenteil beweist. Und wenn wir es schaffen, dieses Mismatch, diese beiden unterschiedlichen Wahrheiten gleichzeitig im Gewahrsein zu halten und auf emotionaler Ebene fühlen, dann kann es eben passieren, dass diese neuronalen Verknüpfungen sozusagen aufgebrochen werden. Ich benutze einfach mal meine eigenen Worte hier, dass diese bisherigen Verknüpfungen sozusagen weich werden und dass wirklich dank der Neuroplastizität neue Verknüpfungen kreiert werden können, sodass sich diese bisherige emotionale Bedeutung auflösen lässt. Das heißt, dieser Prozess, wo bisher Gelerntes, dieses emotionale Schemata ins Bewusstsein geholt wird und dann sozusagen zur gleichen Zeit ein Mismatch erzeugt wird, weil eine gegensätzliche Wahrheit ebenfalls eingeladen wird ins Gewahrsein. Dieser Prozess wird als Gedächtnisrekonsolidierung bezeichnet, wenn es dann eben zu dieser Wahrheitsüberschreibung kommt im Gehirn sozusagen. Ich könnte hier, wie gesagt, noch tiefer eintauchen in die einzelnen Bits and Pieces, aber ich glaube, soweit möchte ich jetzt gar nicht gehen. Wenn dich das interessiert, dann kannst du auch gerne mal auf der Homepage vom Kohärenzinstitut nachforschen. Dort sind auch einige Paper aufgelistet, wo du noch tiefer in die Materie eintauchen kannst. Aber das ist sozusagen wirklich der neurowissenschaftliche Prozess dahinter. Dass Studien wirklich nachweisen konnten, dass es zu einer Art Wahrheitsüberschreibung kommen kann, wo auf einmal dann dieses bisherige Emotionale, diese emotionale Last nicht mehr zugänglich ist, weil sie wirklich nachhaltig überschrieben oder transformiert werden konnte. Ja, und das ist dieser Prozess, den die Kohärenztherapie ganz bewusst ins Zentrum ihres Purpose stellt. Und Bruce Ecker hat demnach einen Therapieprozess kreiert, der sich genau an diesen Prozess der Gedächtnisrekonsolidierung orientiert sozusagen. Und demnach, und auch hier schneide ich es nur kurz an, um den Rahmen nicht zu sprengen, aber wir haben die erste Phase in der Kohärenztherapie, wo es erstmal um die Aufdeckungsarbeit geht. Das Aufdecken ist eben genau dieses Herausfinden von, okay, was sind die Symptome? Was ist das, was du wirklich verändern möchtest? Wo sitzt der Schmerz? Und was ist das emotional Gelernte dahinter? Erinnere dich an das, was ich zu Beginn erzählt habe. Es geht erstmal darum zu verstehen, warum ist das Symptom da? Was ist die Sinnhaftigkeit dahinter? Was ist die Kohärenz dahinter? Das heißt, wir tauchen in der Aufdeckungsphase tief und wollen die Wurzeln der Symptomatik ganz genau verstehen lernen. So, und dann von dort kommen wir zur Integrationsphase, wo dann diese vergangenen Erfahrungen, auf Basis derer dieses emotionale Wissen entstanden ist, wo wir dieses wiederum verknüpfen mit den aktuellen Herausforderungen im Alltag. Und dann in der letzten Phase, in der Transformationsphase, geht es dann eben darum, diese Mismatch-Erfahrung zu kreieren, die dann eben diesen inneren Überschreibungsprozess in die Wege leitet, wo eine neue Erfahrung die alte bisherige Erfahrung ablösen kann, wodurch sich eben der emotionale Bezug verändert und wodurch sich die Symptomatik ausschlaggebend verändern kann, wo sie teilweise komplett verschwindet. Genau. Was mir nochmal wichtig ist, ist, dass ich hier nochmal ein paar Dinge hinzufüge. Zum einen, das Ganze klingt jetzt wie so ein magischer Prozess. Das Ganze ist trotzdem hochindividuell. Bei manchen dauert es länger, bei manchen kürzer. Es kommt immer darauf an, wie komplex das Thema ist, welche Symptome präsent sind. Je mehr Symptome, je komplexer die Themen, desto länger mit Sicherheit auch der Prozess in der Therapie. Und natürlich kommt es auch immer darauf an, was die Person mitbringt in die Therapie, wie viel Achtsamkeit da bereits da ist für die eigene Innenwelt, ob Traumata involviert sind oder nicht. Ja, ganz, ganz viele individuelle Faktoren spielen da natürlich mit rein, weshalb es natürlich nicht darum geht, jetzt die Kohärenztherapie als dieses Wundermittel oder diese Wundermethode darzustellen. Genau, das ist das eine. Etwas, was auch immer wichtig ist zu betonen, ist, dass die Kohärenztherapie zwar diesen Prozess der Gedächtnisrekonsolidierung sehr explizit macht, aber auch ganz viele andere Therapieverfahren wirken auf diese Art und Weise, wie beispielsweise Somatic Experiencing oder Focusing oder Hakomi oder wie beispielsweise auch Internal Family Systems, also die Anteilearbeit, die Ego-State-Therapie, Gestalttherapie, EMDR, Sensory Motor Psychotherapy. Also es gibt viele verschiedene Therapieformen, die auf diese Art und Weise wirken. Und Die Kohärenztherapie hat es sich sozusagen auch zur Mission gemacht, diese verschiedenen therapeutischen Schulen mehr zusammenzubringen, um sozusagen gemeinsam unter diesem Deckmantel der Gedächtnisrekonsolidierung zu wirken. Was ich für eine sehr schöne Vision halte und auch Mission halte, weil natürlich verschiedene Therapieschulen auch teilweise sehr, ja, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen konkurrieren oder ihre Methodik für die wahre und die einzig richtige halten. Und das Kohärenzinstitut hat eigentlich den Wunsch, die verschiedenen Therapieschulen mehr zusammenzubringen. Eben die, die sich sozusagen alle diesen Prozess der Gedächtnisrekonsolidierung bedienen. Naja, das nochmal so als Randnotiz. Was ich als letztes nochmal sagen möchte, was wir uns vergegenwärtigen dürfen oder was für dich vielleicht nochmal wichtig zum Verständnis ist, es reicht im Prozess nicht, dass du kognitiv verstehst, wieso was wie entstanden ist und was eigentlich richtig wäre. Es geht nicht ums kognitive Verstehen. Um diesen Prozess der Gedächtnisrekonsolidierung nutzen zu können, um wirklich diese Transformation erleben zu können, dafür ist es wichtig, wirklich auf Erfahrungsebene zu gehen, dass du ins Gefühl hineinkommst. Du musst, und ich benutze das Wort müssen nicht so gern und nicht so häufig in meiner Arbeit, aber hier nutze ich es ganz bewusst, du musst ins Fühlen kommen. Es ist Voraussetzung dafür, dass dieser transformative Prozess überhaupt in Gang gesetzt werden kann. Weil wenn du nicht ins Fühlen kommst, wenn du diese abgespeicherte emotionale Wahrheit nicht noch einmal im Hier und Jetzt fühlst, dann kann auf neurowissenschaftlicher oder auf neurologischer Ebene besser gesagt dieses neuronale Netzwerk nicht reaktiviert werden. Ja, wir wollen ja dieses bisherige Schema reaktivieren, um von dort aus neue Verknüpfungen möglich zu machen. Und es ist super spannend, denn es konnte wirklich gezeigt werden, dass dieser Prozess im Gehirn, dieses Kreieren von neuen Verknüpfungen, nur dann entstehen kann, wenn wir in die Erfahrung gehen. Es läuft über das Fühlen und nicht über das Verstehen. Und deswegen, und das wollte ich nochmal zum Abschluss platzieren, deswegen ist auch die Kohärenztherapie eine Form von Embodied Therapy. Es geht um Verkörperung, ums Wahrnehmen. Es geht darum, in die Erfahrung einzutauchen, um von dort aus der Tiefe heraus Transformation möglich zu machen. Und deswegen bin ich so überzeugt von dieser Therapiemethode und bin so motiviert, mehr zu lernen, besser zu werden, weil ich einfach jetzt schon die Erfahrung machen durfte, wie viel dadurch möglich wird, wie viel Veränderung dadurch möglich ist. Und deswegen heute auch diese Folge hier. Und ich hoffe sehr, dass diese Folge für dich spannend war. Ich könnte natürlich stundenlang über die Kohärenztherapie referieren, aber ich hoffe sehr, dass diese Podcast-Folge dir heute einen Einblick geben konnte, sodass du ein bisschen besser greifen kannst, was dahinter steckt. Und zum Abschluss, wenn du jetzt nach dieser Podcast-Folge für dich spürst, dass du Interesse an einer Kohärenz-Coaching-Sitzung mit mir hättest, dann melde dich so gerne bei mir. Wir können uns gerne in einem 30-minütigen kostenlosen Kennenlerngespräch austauschen, wo du mir deine Situation schilderst, deinen Veränderungswunsch, und dann können wir eine Sitzung gemeinsam machen oder vielleicht auch mehrere. Ja, ich biete sowohl Einzelsitzungen als auch ganze Prozesse, Prozessbegleitungen an, wo ich eben die Kohärenzarbeit nutze. Genau, das heißt, bei Interesse kontaktiere mich so gerne, am besten via E-Mail, und dann schauen wir von dort aus, wie ich dich am besten begleiten kann. Ich wünsche dir ein gutes Nachwirken dieser Podcast-Folge. Wie immer freue ich mich über Feedback, wenn du deine Gedanken dalässt oder auch das, was du für dich heute aus dieser Folge mitgenommen hast. Vielleicht hast du auch Lust, dich mit mir auf Instagram zu verbinden, um dort im Austausch sein zu können. Und ich sage wie immer, vielen Dank für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja in der nächsten Podcast-Folge hier wieder. Alles Liebe und vielleicht bis ganz bald. Tschüss.